Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen, und zwar weise.
Herzlich willkommen bei Sportfreunde. Die heutige Folge ist eine Spezialfolge. Denn heute spreche ich das erste Mal in Sportfreunde mit meinem Gast Schweizerdeutsch. Mein heutiger Gast ist der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier. Ihr erfahrt, warum sein Traum vom Profifußballer ins Wasser fiel und was das mit seiner späteren Karriere als Schiedsrichter zu tun hat. Außerdem spricht Urs Meier über seine größten Fehler als junger Schiedsrichter und wie er damit umgegangen ist. Und er erzählt, wie es ist, als Schiedsrichter-Experte im TV zu sein. Viel Spaß mit der heutigen Folge Sportfreunde. Eine kurze Info habe ich noch, bevor es losgeht. Die Folge mit Urs Meier habe ich im März 2023 aufgenommen. Also nicht wundern, wenn wir auf Ereignisse aus dieser Zeit im Gespräch zu sprechen kommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Du bist Schiedsrichter lange Zeit gewesen, einer von der, also aus meiner Sicht zumindest, einer von der besten Schiedsrichter und sicher auch bekanntesten Schiedsrichter von der Schweiz. Ist das schon immer dein Traumberuf gewesen als Kind? Oder hast du als Kind einen anderen Traumberuf gehabt?
Ja, also Beruf überhaupt nicht. Also für mich ist es einfach ein Hobby gewesen und auch eigentlich bis zum Schluss Hobby geblieben. Ich konnte nie von der Schiedsrichterei leben, mal ganz grundsätzlich, also in der Aktivzeit nicht. Aber natürlich ist Fußball immer mein Traum gewesen, den ich denken mag. Aber es war sicher nicht Schiedsrichter, es war natürlich Fußballer. Ich hätte natürlich Profifußballer werden, für die Schweizer Nationalmannschaft spielen, das war so mein Traum gewesen, oder? Also eben, eigentlich der Traum war, mit der Schweizer Nationalmannschaft gegen Italien im San Siro-Stadion das entscheidende Tor zu schiessen oder mit einem Erfolg, möglichst in der 90. Minute, kurz vor Schluss, so 1-0 gewonnen hat. Und das war eigentlich so immer mein Ziel gewesen, in San Siro-Stadion mit der Schweizer Nationalmannschaft.
Gut, an was ist am Schluss deine Spielerkarriere gescheitert? Also hat man dir als Jugendtrainer irgendwann gesagt, dass es lange nicht, oder hast du dann sonst etwas dazwischen gekommen?
Nein, eigentlich war es sicher mein Vater, der natürlich gesagt hat, ich darf nicht im Fußballverein. Ich musste Kunstturner werden. Von 16 Jahren bis 12 Jahren bin ich Kunstturner gewesen. Und bin dann in den Fußballverein gegangen, in SV Mühlenhof damals, das ist mein Heimatverein. Und ich bin dann eigentlich relativ schnell B- und A-Jugend und so weiter gewesen. Aber ich habe auch gemerkt, da gibt es viel mehr Spieler oder viele Spieler, die viel talentierter sind wie ich. Oder? Und ich habe eigentlich mit 14 selber entdeckt oder selber gemerkt, dass mit dem San Siro-Stadion das wird nichts. Maximal vielleicht würde ich noch in der ersten Liga arbeiten als Fußballer, aber sicher nicht Nationalliga A-Datenmaß oder in der Schweizer Nationalmannschaft. Und da habe ich aber auch schon gewusst, wir schaffen es, die Tantiere. Und dann habe ich auch mir trotzdem mal schon gesagt, ich werde Schiedsrichter. Dann habe ich mit 14 gesagt, habe dann 4 Jahre noch Fußball spielen im Prinzip, weil ich so dürfen Schiedsrichter werden in dieser Zeit. Wir haben erst mit 18 angefangen. Und mit 18 war es klar, ich mache einen Schiedsrichterkurs. Habe dann sehr vieles parallel gemacht, also A-Jugend gespielt, erste Mannschaft gespielt, Schiedsrichter gewesen, also alles am Wochenende, 3 Spiele. Am Wochenende und habe dann nach einem Jahr dann meinen Spielerpass eingeschickt nach Bern und habe gewusst, ich bin nur noch Schiedsrichter und und dann war eigentlich der Weg auch zeichnet für mich. Ja.
Wow, mega cool. Es ist sehr spannend, das zu hören von dir, weil ich habe recht viele Parallelen aus meinem beruflichen Ziel da irgendwie können ziehen können. Ich wollte auch immer ein Profifußballer werden. Bei mir ist es zwar gescheitert, einerseits an meiner Körperbehinderung, die ich habe, und andererseits an meinem Herzfehler, den ich hatte. Ich bin dann irgendwann richtig Skifahrer gegangen, dort hat dann hat es zwar im Behindertenbereich gelangt, da hat mein Arzt mir dann irgendwann gesagt, hey, finde ich super cool, was du machst, aber denk dran, wegen dem Herzen kannst du nie irgendeine Art von professionellem Sport betreiben. Und ich habe mir dann mit 12, also du, wie du mit 14, ich mit 12 gesagt, hey, ich will trotzdem in irgendeiner Art und Weise Fußball, der Sportart Fußball Teil sein, und haben mir dann das Ziel Sportjournalist gesetzt. Also von dem her sehr interessant. Ja. Ich habe es zwar noch nicht, das nicht geschafft im Gegensatz zu dir, aber sag niemals nie, oder? Also mal schauen, genau. vielleicht bringt mich irgendwann der Weg dorthin.
Ja, aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man dann nicht einfach alles aufhört, sondern dass man sagt, ja, gibt vielleicht einen anderen Weg. Wie schaffe ich es eben mit einem anderen Weg, über eine andere Berufsgattung oder keine Ahnung, was auch immer. Wie schaffe ich das dann dorthin, oder? Und aber das Ziel, dorthin zu kommen, oder mit dem zu arbeiten, oder wo einem im Prinzip das Herz, bei dir ist es wahrscheinlich das Herz geblieben, wo gesagt hat, ich will mit dem Sport etwas zuhören.
Absolut.
Ja, und da musst du es auch machen, oder? Mhm. Und es wäre falsch, wenn du das nicht gemacht hättest. Und ich glaube, auch bei mir wäre es falsch gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, okay, dann schaffe ich es halt nicht, dann hören wir halt auf mit Fußball. Nein, es gibt eben andere Möglichkeiten, entweder als Trainer, als Schiedsrichter, keine Ahnung, was auch immer. Man kann es vielleicht auch als Funktionär machen. Aber ja, man muss daran glauben, was es
ist. Ja, absolut. Also, es ist ein langer Weg für jeden, und Fußballer werden ist mindestens genauso schwierig wie alles andere, wenn nicht schwerer. Wie ist das mit der Schiedsrichterkarriere? Was sind da für Karriereleitern, wo man gehen muss, geht? Gibt es da auch eine Art Ausbildung, oder wie ist das? Wie sieht das aus?
Ja, eigentlich ist es vor allem natürlich auf dem Platz. Du musst gute Spiele leiten. Natürlich musst du die Kurse machen, die angeboten werden. Also, das sind so Pflichtkurse eigentlich. Also Pflicht, ja, du musst mindestens pro Vorrunde oder Rückrunde musst mit 2 Kurse machen und so weiter. Natürlich erwartet es, dass du dabei bist. Da musst du dich natürlich auch ein bisschen zeigen, dass du natürlich bei den Regelfragen oder Regelquiz, dass du vorne bist, dass du vielleicht bei einem Konditionstest mal vorne bist. Aber eigentlich piepst du dir Spiel. Also ich habe angefangen mit der Jugend, wo ich 18 war, also hatte ich viel D-Spiel gehabt, dann mal ein C-Jugendspiel, das war schon mal ein Ding, dann ein B, dann A, dann irgendwo mal eine vierte Liga. Ja, und dann musst du dich auch wieder zeigen, und dann kommt irgendein Inspizient, der dann dich anschaut und sagt, ja, der könnte das vielleicht auch in der dritten Liga, dann kommst du in die dritte Liga, zweite Liga. Und dann ist eigentlich, bei uns ist dann so gewesen, dass der Gumm von der zweiten Liga in die erste Liga ist eigentlich der grösste, weil dann kommst du von der regionalen Liga in die nationale Liga rein, oder? Und dort ist es so, dass je nachdem, in welchem Kanton das bist, in welcher Region das bist, dürfen die eine oder zwei Schiedsrichter pro Jahr stellen. Also das heisst, es sind dann 8 Schiedsrichter in der Schweiz, wo um 9 Plätze gekämpft haben für die erste Liga. Also das heisst, du bist ein Kandidat für die erste Liga, und dann kommst du spielen, und dann musst du sie pfeifen, oder? Und wenn du es schaffst, bist du dabei, dann bleibst du dabei, und wenn du es nicht schaffst, gehst du wieder retour in die zweite Liga, oder bist du wieder weg. Dann bist du wieder, hast eigentlich deine Karriere ist mehr oder weniger vorbei, wenn du das nicht schaffst. Also du musst dort unter den besten 9 sein, und dann bist du erste Liga, und dann geht es weiter. Trotzdem war es bei mir Nationalliga B, die Challenge League. Dann Challenge League geht es auch wieder weiter in die nächste Liga. Ich weiss noch, wo ich Nationalliga B dort einmal gekommen bin. Bin ich das erste Mal auch eingeladen worden nach Gran Canaria zum Schiedsrichterkurs. Das war schon IF gewesen, zu denen zu gehören, die dann dürfen auf Gran Canaria. Und ich weiss noch, ein Journalist hat gesagt, was ist denn die Ziel? Oder? Ich war ja so ein junger Wilder irgendwo. Und dann habe ich gesagt, spätestens 4 Jahre oder 3 Jahre in der Nationalliga A-Team. Und wenn ich das nicht schaffe, dann höre ich auf, oder? Und dann habe ich aber, sind ganz viele Schiedsrichter dabei von der Nationalliga B, die schon zum Teil 4, 5, 6 Jahre gepfiffen haben in dieser Liga, wo nicht aufgestiegen sind. Ja, so nachher wurde ja, ich kann ja nicht einfach da einer kommen und sagen, ich bin dann und dann nicht oben. Da ich gesagt, doch, wenn ich in 3 oder 4 Jahren das nicht geschafft habe, dann höre ich auf, dann bin ich wahrscheinlich zu wenig gut für das. Oder? Und was ist passiert? Ich bin nicht einmal 6 Monate später bin ich schon in der Nationalliga aktiv. Also dort, wo alle lange gewartet haben, hat es mich gerade getatscht, oder bin ich in der Nationalliga aktiv. Ja, und dann halt auch wieder. Dann ist es international. Also du wirst immer wieder bewertet und musst halt einfach die Hürden schaffen. Und es ist 14 Jahre gegangen, in der Nationalliga aktiv bin. Oder? Also das ist 14 Jahre und ja, und schlussendlich sogar, jetzt muss ich gerade überlegen, 17 Jahre und ja, 17 Jahre, bis ich auf der FIFA-Liste war, oder? Und wenn du auf der FIFA-Liste bist, bist du auch nur einer von vielen. Also dann bist du auch wieder ganz am Anfang. Bist wieder, eigentlich bist du wieder beim Feld 0. Also auch dort musst du natürlich dann 3 oder 4 verschiedene Kategorien, wo steht, überspringen, dass dann überhaupt mal irgendwann in die Champions League kommst. Oder dann eben an einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Also das ist, ja, es ist ein dauernder Aufstieg.
Ja, ja. Also, wenn du mit 18 Jahren angefangen hast, 17 Jahre später, also 35, bist du quasi der Pirwa-Elite und das etwa noch nicht.
Ja, ja. Ungefähr. Ja. Ja. Genau.
Und hast du auf dem Weg zum Schiedsrichter, hast du eine Art Vorbild gehabt, jemanden, wo du gesagt hast, hey, so wie der, das ist mein Vorbild zum Schiedsrichter sein. Hat es das gegeben?
Ja, das hat es tatsächlich gegeben, ja. Das war sicher der Bruno Galler gewesen. Bruno Galler ist erstmal Kanton. Ich tue es mal aus Kirchdorf. Wir haben dann Untersiegental ganz nah. Also wir sind in der gleichen Region gewesen, Region Aargau. Und er ist für mich der erste sportliche Schiedsrichter überhaupt gewesen, der einfach begriffen hat, dass man muss rennen, dass man muss eine Nähe haben, dass das Spiel schneller wird, oder? Es hat in dieser Zeit jetzt noch viele Schiedsrichter gegeben, die einfach mittels ihr Amtes oder ihrer Macht im Prinzip das Spiel geleitet haben. Die sind da ein bisschen umeinanderstolziert, aber sportlich sind die überhaupt nicht gewesen, oder? Und der Bruno Galler ist so der erste sportliche Schiedsrichter gewesen. Und da habe ich immer bewundert. Und ja, glaube ich, habe dann aber auch die Sportlichkeit, die habe ich auch immer dabei gehabt, dass der Kampf um eine gute Position nervt sie, die Entscheidungen dementsprechend auch gut zu verkaufen. Ja.
Ja. Und hast du im Laufe von deiner Karriere eine Art Karrieremotto, Lebensmotto entwickelt, wo du gesagt hast, wo du verfolgt hast, wo du dich vielleicht auch bei Rückschlägen gesagt hast, hey, dann hänge ich mich auf, das ist wichtig für mich, oder das ist so das Lebensmotto für mich.
Ja, natürlich, als Schiedsrichter solltest du natürlich möglichst schnell eigentlich wieder können, das vergessen, was passiert ist. Wenn du ein schlechtes Spiel gehabt hast oder wenn du in der Kritik gestanden bist und so weiter. Ich sage immer wieder, du musst es anschauen, du musst schauen, was kannst du daraus ziehen, was kannst du verbessern. Aber eigentlich muss es dann wieder irgendwo können liegen lassen. Und darum habe ich mein Lebensmotto ist tot sicher gewesen. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Oder eigentlich ein einfacher Ding, oder? Aber wenn du es nicht mehr kannst ändern, oder? Ja, lass es los, oder? Also vergiss es. Oder was will ich machen? Ich habe den 11 Meter nicht gegeben bei dem und dem Spiel. Ja, scheiße, ich habe verpasst. Ja, es ist ein Fehler gewesen. Ja, warum ist es ein Fehler gewesen? Weil ich vielleicht falsch gestanden bin. Weil ich nicht den Mut hatte, weil keine Ahnung, was es war. Bitte keine Ahnung, was es ist, aber aus dem irgendetwas rausziehen und am nächsten Mal besser machen. Oder? Aber das abschliessen. Das, was es war, ist abschliessen und wieder vorwärts schauen und wieder ins nächste Spiel gehen. Einfach ja, ohne den Ballast, den du hast am letzten Wochenende. Also, das ist sicher so einer von meinen Sprüchen oder von meinen Lebensmotto. Das ist eigentlich heute noch so. Was ich nicht ändern kann, loslassen. Es nützt nichts.
Das ist ein sehr gutes Motto. Das tue ich mir auch mal in den Toren schreiben. Es löst vieles, würde ich auch sagen, wenn man sich das in den Toren schreibt. Ja. Löst ja Leben, oder?
Ja, weil das andere belastet dich ja nur. Es belastet dich, es beschäftigt dich. Du wirst durch das nicht glücklicher. Du kannst auch nichts mehr ändern. Was willst du denn? Willst du denn nicht? Ja, eben da ist. Wenn du es nicht mehr kannst ändern, versuch aber auszulassen.
Ja. Wie schwierig ist das, vor allem jetzt bezogen auf deinen Beruf gewesen? Als Schiedsrichter kann man mir vorstellen, wenn du jetzt, wie du sagst, eine Fehlentscheidung getroffen hast, im Nachhinein Penalty gegeben hast oder subjektiver Meinung nach die eine Mannschaft vielleicht bevorzugt hast oder wie auch immer und dann das mediale Echo bekommst oder auch nach dem Spiel gerade
irgendwie das mitbekommen hast. Wie schwierig ist das nachher gewesen, zum Verarbeiten bzw. eben loszulassen und zu sagen, hey, das ist jetzt halt passiert und weiter geht's?
Ja, im Prinzip eigentlich relativ einfach. Also ich sage immer wieder, wenn du ehrlich mit dir selber bist, oder wenn du die Entscheidungen, die du triffst, wenn du das, was du machst, wenn das ehrlich ist, wenn das ja, von dir auskommt, von Herzen auskommt, du hast es so gesehen, ist ein beeinflusst worden von links oder rechts, so keine Entscheidung eben eigentlich, dann kannst du eigentlich mit dem relativ gut umgehen, oder? Es ist immer das Problem, wenn du eben nicht ehrlich mit dir bist, vielleicht, dann hast du wahrscheinlich mehr Mühe, im Prinzip das können zu verarbeiten, oder? Und es ist, glaube ich, immer das gewesen, oder? Und natürlich habe ich in meiner Karriere auch zwei, drei Situationen gehabt, wo ich vielleicht mit mir selber nicht ehrlich bin.
Gibt's ja einen?
Ja, natürlich kann ich mich erinnern. Das ist eigentlich etwas, ich sage immer wieder, das sind ja Fehler, die ich auch heute nicht mitten würde. Letztens war mal ein Interview, wo es geheiss hat, ja, welche Fehler würden Sie so rückgängig machen? Da ist ja keiner. Jeder Fehler ist ein Teil von meiner Persönlichkeit oder von meiner Weiterentwicklung. Oder? Und wenn es auch weh da haben, die Fehler, und die haben zum Teil weh da, haben sie mich geprägt und mich weitergebracht. Oder? Und wenn du sagst, welche Fehler, ja, ich weiss noch, das war ein Spiel gewesen, Oberendfelder gegen Wuhe. Das ist dort das Derby, oder? Zweite Liga ist es, glaube ich. Und dann hat ein Spielmacher einen Spielertrainer gehabt, der hat Alfred Hustner geheißen. Und der Alfred Hustner war so ein alter deutscher Haudegen gewesen. Also alt, der war 42, 43 gewesen, Spielertrainer. So ein Briegel-Typ, also so ein richtiger, so ein Abrummer hinten, und wo einfach einen unglaublichen Respekt davor hatte. Und ich habe dann einen Elfmeter gegeben für Mauer. Wahrscheinlich ein kleines Schupfen ist das gewesen, und ich gebe den Elfmeter. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, als ich den Mund schon gegeben habe, und dachte, Scheiße, ist ein bisschen wenig gewesen, oder? Ist ein bisschen wenig Fleisch am Knochen. Aber ich habe einen gegeben gehabt, das war 1-0 für Mauer dann, oder? Und ich irgendwie, hey, da ist ja Mauer, und der scheiß Elfmeter, weiss nicht was, oder? Auf jeden Fall, ich hätte dann irgendwann so irgendwo von mir aus 10 Minuten vor Schluss hat es wieder eine Szene gegeben auf der anderen Seite für Oberendfelder und auch ein Licht stoßen oder irgendetwas. Und ich habe gedacht, ach komm, gib auch einen Elfmeter. Also so der klassische Kompensationsentscheid, oder? Wo ich dort so was das Gefühl hatte, oder? Und dann hat es 1-1 hat es dann geheißen. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, so als junger Schiedsrichter, bin ich ungefähr 24 gewesen, oder? Wow, jetzt sind doch alle zufrieden, oder? Abpfiffen, oder? Und dann kommt der Alfred Hustner, oder? Der kommt dann der von hinten, kommt der auf mich zu, gestampft, nicht gerannt, ich gestampft, oder? Dann ist er dann irgendwie so vor mich her und hat gesagt, du, junger Schiedsrichter, wenn du das Gefühl hast, dass wir jetzt zufrieden sind mit diesem scheiß geschenkten Elfmeter, dann hast du dich geschnitten. Ich verliere lieber 1-0, als mit so einem Geschenk oder mit so einem Kompensationsentscheid ein 1-1 zu machen. Mach das nie mehr wieder in deiner Karriere. Irgendwie sowas. Das ist so wichtig, dass schaust du nicht und weißt genau, hey, verdammt nochmal, der hat 300% recht. Und es ist ein Scheiß, ein Kompensationsentscheid zu machen. Es ist Scheiß, da irgendetwas, sondern mach lieber einen Fehler, dann hast du einen Fehler gemacht, wenn du zwei Fehler machst, oder? Und der zweite Fehler, der tut nämlich huere weh, weil du weißt genau, du bist nicht ehrlich gewesen in dem Moment. Du bist einfach nicht ehrlich gewesen mit dir selber. Und die tun weh, oder? Und die kannst du nicht einfach so weglegen. Die kannst du nicht einfach weg sagen, möglich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Das sind dann Sachen, die ins Herz gegangen sind und die sind tief drinnen und die kannst du nicht einfach ablegen, oder? Und darum, wenn du Fehler machst, die ehrlich, wo du einfach ehrlich und aufrichtig bist, und das ist ja so, das kann man machen. Aber wenn es nicht ehrlich sind, ja, ich glaube, dann nagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ist sicher auch, eben wie du sagst, etwas gewesen, was dich prägt hat oder wo du dich immer daran erinnert hast, wo du sagst, hey, denk dran. Aber nach auf Profiniveau hast du dann so, ich sage jetzt mal, gravierende Fälle nicht mehr gemacht.
Ja, ich habe dann doch einmal so einen gemacht. Noch einmal gebraucht, ich habe noch einmal eine Nohfeige gebraucht, ich habe noch einmal so eine Situation gebraucht, das war damals bei Basel gegen Xamax, das war ein Pokalspiel, Göpfspiel. Ich glaube sogar, Basel war in der zweiten Liga und Xamax war in der ersten Liga, also Nazi B und Nazi A. Und es sind 25 Zuschauer gewesen und ich habe das noch nie erlebt. Ich habe trotzdem als maximal 3'000 Zuschauer vielleicht erlebt gehabt und habe dann auf einmal 25'000 gehabt oder ungefähr 24'000. Und hat dann auch einen Elfmeter gegeben zum 3-2 Sieg für den FC Basel, wo wahrscheinlich keiner war. Wo ich den Druck von den Zuschauern, vom ganzen Umfeld irgendwie nicht mehr ausgehalten habe und hat einen Elfmeter gegeben. Und ich weiss noch, wir sind dann einmal abgegessen nachher. Im Wirtschaft heisst das zum St. Jakob, das war neben dem St. Jakob-Stadion gewesen. Und dann war allerdings auch dabei gewesen, der Präsident von Xamax, der Gilbert Facchinetti, ein wunderbarer Mensch, ein grosser, wirklich mit einem grossen Herz, auch für die Schiedsrichter. Und dann hat er gesagt, nach dem Nachtessen oder beim Nachtessen, hat er gesagt, ja, wir sind heute zweimal betrogen worden. Und ich, zweimal? Scheiße. Also einmal weiß ich ja noch, irgendwie einmal weiß ich, bin ich gewesen mit dem Scheiß-Elfmeter. Aber das zweite Mal, und dann sagt er, ja, es waren nicht 12'000 Zuschauer im Stadion, es waren mindestens 24'000, weil der FC Basel hat 12'000 angegeben, dass sie nur halt müssen die Hälfte auszahlen
müssen. Ah, ja.
Mit dem Pokal teilt man die Einnahmen. Hat es nicht auch nicht irgendwo korrekt sein. Ja, Item auf jeden Fall und das andere habe ich genau gewusst. Und ich weiss, ich bin heimgegangen. Und ich habe gewusst, scheiße, mir ist es wirklich nicht gut gegangen. Ich habe gewusst, ich bin nicht stark genug. Ich habe den Druck nicht ausgehalten von den Zuschauern in dem Moment. Und ich bin heimgegangen und habe gesagt, wenn mir das noch einmal passiert, dann werde ich sofort aufhören mit Schiedsrichterei. Also von nun an aus bist du stark. Du lässt dich von dem nicht mehr beeinflussen. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Fehlentscheid meiner Karriere gewesen. Weil ab dem Moment habe ich gewusst, ich stehe her. Und egal, ob da 30'000 im Stadion sind, 80'000, 100'000, es ist mir egal. Paff. Wenn es ein Elfmeter ist, gibt es einen Elfmeter. Und wenn's...
Du bist der, der entscheidet, was auch nach außen mindestens
genau.
Gestik auch zeigen und sagen, hey, ich bin da der, der die Entscheidung findet.
Ja, aber vor allem, eben, es muss vom Herz aus kommen, es muss von innen her kommen. Es muss eben nicht, dass du einen Elfmeter gibst auf Druck von außen. Weil du Angst hast vor den Konsequenzen, sondern du siehst eine Situation und du sagst ja oder nein. Oder? Und da muss nicht das Publikum entscheiden. Oder? Ich sage ja auch immer, der gute Schiedsrichter pieft schneller als das Publikum. Oder? Und wenn das eben nicht der Fall ist, oder, dann ist es eben nicht gut. Oder? Also, du weißt, ich entscheide ja oder nein. Nein oder ja. Oder? Und mit dem bin ich gut gefahren. Das heisst nicht, dass ich dann keine Fehlentscheidungen mehr gemacht habe. Natürlich habe ich eine Fehlentscheidung gemacht, aber ich habe sie nicht gemacht. Ich habe sie gemacht, weil ich vielleicht nicht gesehen habe. Ich habe sie gemacht, weil ich vielleicht eine falsche Optik hatte. Oder keine Ahnung was, oder? Aber es sind meine Entscheidungen gewesen, oder? Und nein, die habe ich relativ schnell wieder ablegen. Natürlich hat auch die hat der Veto. Kein Mensch macht gerne Fehlentscheidungen, oder?
Klar.
Aber wie gesagt, die hat man wieder auf die Seite legen und sagen, ja, ich habe sie gemacht, weil ich falsch gestanden bin. Aha, okay, das nächste Mal muss ich besser stehen, oder?
Mhm.
Und dann sind sie weg. Sie sind aus dem Herz, aus dem Kopf, sie sind weg, oder? Aber wie gesagt, aber die müssen ehrlich sein. Das müssen ehrliche Fehlentscheidungen sein.
Ja, ja. Ist es dann aus deiner Sicht für die Schiedsrichter heute einfacher oder schwieriger geworden mit dem Video Assistant Referee, mit dem VAR, wo ja sehr diskutabel ist, wo die einen sagen, das ist super, es macht den Fußball fairer. Und die anderen sagen, es zerstört eigentlich den Fußball an sich, was er mal war, ist, nämlich auch eine menschliche Ebene, die wegbricht. Wenn es so ist, dann ist es so und wird nicht nochmal durch Computer oder so etwas nachgeprüft. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe auch so. Ich bin eher in der zweiten Kategorie. Oder ich sage immer wieder, der VAR ist ja wunderbar für Schwarz-Weiß-Entscheidungen wie Goal oder nicht Goal, wie Abseits oder nicht Abseits. Da ist Technik wunderbar, oder? Aber wir haben so viele Entscheidungen, die eben nicht schwarz-weiß sind, oder? Ein Feldspiel ist nicht schwarz-weiß, ein Handspiel ist nicht schwarz-weiß, oder? Da braucht es ganz viele andere Kriterien, oder? Und eines der wichtigsten Kriterien, die wir da brauchen, im Prinzip, um eine gute Entscheidung zu treffen, ist es Absicht gewesen oder ist es keine Absicht, oder? Und Absicht kannst du in der Regel nicht im Fernsehbild erkennen. Das erkennst du auf dem Fußballfeld. Mit der Gestik, mit der Mimik, mit dem Bewegungsablauf, mit der Geschwindigkeit, mit den Distanzen. Das ist alles, das sind kleine Nuancen, die zum Teil dazu beitragen, ob du weißt, es ist absichtlich oder nicht absichtlich gewesen. Und das siehst du als Schiedsrichter, das spürst du, oder? Aber das siehst du nicht als Videoassistent und das siehst du nicht als, eben als wahr. Und jetzt kommen auf einmal, kommen aber trotzdem einstündige Bilder und jetzt werden die Bilder werden quasi transportiert in das Spiel hinein. Und das gibt dann eben genau das Problem, dass man dann so zwei verschiedene Stufen hat, oder? Also eigentlich, da ist keine Absicht und trotzdem hast du irgendein Bild, oder? Und dann kommen die Entscheidungen raus, die einfach nicht gut sind, oder? Wir meinen, wir haben jetzt in den letzten paar Wochen aber so meine Diskussionen gehabt über Handspiel, nicht Handspiel, über Absicht, nicht Absicht, bei Basel gegen Servet, bei Chelsea gegen Dortmund und so weiter und so fort. Es ist einfach, es ist unsäglich, oder? Im Prinzip jetzt auch wieder was haben wir jetzt gerade gehabt?
City gegen Leipzig. Okay, schief.
Leipzig, ja, oder? Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, die Diskussion. Und es ist einfach, weil der Bar hat eine andere Optik oder eine andere Aufgabe, oder? Und er sucht, oder? Eben, nein, gestern bei City gegen Leipzig ist es ja extrem gewesen, oder? Also, niemand hat einen Elfmeter wollen. Nicht einmal Zeit. Niemand. Und dann kommt der Wahr aus. Da ist noch leicht an der Hand gewesen. Ja, keine Absicht, kürzeste Distanz, natürliche Bewegung, alles stimmt irgendwo. Oder? Und trotzdem gibt der Schiedsrichter dann irgendwo den Elfmeter. Ja, da habe ich kein Verständnis mehr. Da muss ich ehrlich sagen, da können wir aufhören.
Verliert der Schiedsrichter gerade in so einer Situation? Oder ist das eine typische Situation, um zu zeigen, dass der Schiedsrichter gerade das berührt, was du vorher erwähnt hast, die Entscheidungsmonopol auf dem Platz?
Wenn er sich dann vor allem nicht durchsetzt, wenn er jetzt hergeht und schaut die Bilder an, dann müsste er ja sagen, aber lieber Mann, wieso hast du mich jetzt da rausgeholt? Das ist nicht ganz wohl. Das ist doch nie nicht mehr der Schmied.
Ja.
Aber du musst mich rausholen für klar falsche Entscheidungen.
Ja.
Für krass falsche Entscheidungen, oder? Aber sicher nicht für das.
Ja.
Oh, sorry.
Ja. Also da wäre eigentlich aus deiner Sicht wichtig, dass die Schiedsrichter wirklich sagen, hey, ich bin ja jetzt, wo da Entscheidung trifft. Und auch wahr sagen, ja, also schön, dass du mich jetzt rausgeholt hast und schön, dass wir geredet haben, aber das ist niemals. Ja. Einfach gesagt, hey, das stimmt einfach nicht. Und ich bin bei meiner Entscheidung.
Ja. Genau.
Ja. Was mich auch mal im Thema Schiedsrichter immer Wunder genommen hat und wo ich jetzt die Chance an dich zu fragen, ist, wie ist das eigentlich auf dem Platz mit Spielern, wenn man jetzt von außen als Zuschauer am Anfang, wenn es die Handshake gibt und so und die Seitenwahl und so, dann lachen alle noch und es ist mega, es sieht noch recht freundlich aus. Und auf dem Platz ist es scheinbar dann, kann es dann werden, dass es nicht mehr so freundlich ist teilweise. Also, wenn man mal muss rechtweisen oder sagen, hey, das ist jetzt die letzte Warnung oder so. Gibt es da Arten, wie man mit den Leuten, mit den Spielern kommuniziert? Also gibt es Leute, die Schiedsrichter, die ein bisschen netter sind? Oder und dann Schiedsrichter, die sagen, hey, Kollege, jetzt ist aber wirklich das letzte Mal. Also mir fällt zum Beispiel ein Colina ein, aber von außen, weil Pierluigi Colina hat von außen immer so gewirkt. Ich sage meinen Kollegen immer, das ist ein Schiri gewesen, wenn der mir als Spieler rückgeht. Ich hätte nicht diskutiert, allein wegen den grossen Augen, die hoch sind, wenn er das gemacht hat. Aber wie ist das? Ist das je nach Schiedsrichter unterschiedlich? Und wie hast du das gehandhabt?
Ja, natürlich ist es unterschiedlich, aber das ist auch in Ordnung so. Oder? Ich meine, das ist ja genau das. Was ich will nicht, dass alle Schiedsrichter genau gleich funktionieren wie ein Roboter, sondern jeder muss mit seiner eigenen Persönlichkeit im Prinzip auf die Welt, oder? Und du hast auch auf der anderen Seite hast du auch 22 verschiedene Persönlichkeiten, oder? Und du kannst auch nicht alle gleich ansprechen, oder? Die einen musst du laut ansprechen, dass sie etwas begreifen, und die anderen musst du leidlich ansprechen. Oder? Aber das musst du selber herausfinden als Schiedsrichter. Das musst du spüren. Das musst du sehen. Und du siehst ja den Typ, wenn er vor dir steht, oder? Du weißt ja, was das für ein Typ ist, oder? Ist er eher halt der flützig geschnittene Typ? Also so im Prinzip so ein bisschen so, wie soll ich sagen, ja. Ich nehme immer in Deutschland so das Beispiel zwischen Podolski und Philipp Lahm. Ja, kannst du nicht gleich ansprechen, oder? Wenn du den Philipp Lahm laut ansprichst, dann sagt er eben auch mit seinem Intellekt, sagt er, wahrscheinlich würde sagen, Herr Meier, mit mir können Sie ganz normal Konversation betreiben. Ich glaube Sie nicht anzuscheinen, ich begreife Sie, oder? Also den kannst du leidlich ansprechen, kannst du sagen, Herr Lahm, Sie wissen jetzt auch, sie sind spät gekommen, noch ein so ein Foul und ich muss ihnen vielleicht die gelbe Karte zeigen, oder? Also spielen sie von unten anständig oder keine Ahnung was. Und dann, Herr Meier, danke vielmals, dass Sie mich darauf hingewiesen haben, oder? Oder keine Ahnung was, oder? Und wenn du das dem Podolski würdest sagen, dann würde der vielleicht sagen, hä? Was will der, oder? Oder der Podolski ist dann vielleicht so im Zeug rein, den musst du zuerst mal rausholen. Oder musst du vielleicht sagen, Podolski, oder? Und dann reagiert er, dann merkt er, oh, Scheiße, das Schiedsrichter ist da, oder? Und dann musst du ihm eine klare Ansage geben, oder? Komm doch mal, noch einmal, und ich muss dich dann vom Platz rühren. Weißt du das? Nein. Nein. Sag ich, okay, dann spiel anständig, oder? Also eben auch das musst du spüren. Das musst du spüren und dann dementsprechend natürlich handhaben. Oder? Also, und das Gleiche ist natürlich auch bei den Schiedsrichter, oder? Es gibt tätig und tätig Schiedsrichter, oder? Nein, es hat nichts mit der Größe, mit der Länge oder weiss nicht was zu, sondern es hat mit dem zu, was hat er für eine Persönlichkeit, oder? Und wir haben ganz viele kleinere Schiedsrichter, die eine unglaubliche Persönlichkeit haben, die eine unglaubliche Ausstrahlung haben, die auf dem Fußballplatz riesig wirken. Und wir haben ganz lange Schiedsrichter, also die sind 1,90 Meter oder noch länger, 2 Meter bald, die wirklich klein. Weil sie nicht die Ausstrahlung haben, weil sie nicht die Persönlichkeit haben, oder? Und darum ist es wichtig, dass man Persönlichkeit hat, Ausstrahlung hat, Klarheit hat, oder? Und beim Corina ist es so, der hat nicht viel müssen sagen. Der hat dich angeschaut und du hast gewusst, oh, Scheiße, ich stehe an der Kante, oder? Ja. Also, das ist natürlich wunderbar, oder? Das kannst du dann mit einem Pfiff machen, das kannst du mit Gestik machen, das kannst du mit weiss nicht was machen. Und wenn du das kannst, wenn du die Fähigkeiten hast, ja, dann setzt sie ein und dann ist es ja wunderbar. Und der Schiedsrichter, der die Fähigkeiten vielleicht nicht so hat, der nicht den stechenden Blick hat, der nicht die Klarheit in der Gestik hat, ja, der muss es vielleicht mit etwas anderem machen. Der muss es dann auch vielleicht mit einem Wort, mit einem Gespräch kurz zwischendrin machen. Keine Ahnung, aber wichtig ist immer, dass du versuchst, die Spieler klar zu machen, woran das sie sind, oder?
Mhm.
Weil Ziel muss ja sein, das Ziel ist eigentlich immer wieder das Gleiche, ein tolles Fußballspiel mit möglichst keinen gelben Karten. Also, das ist immer ein wunderbares, wenn du keine Karten gebraucht hast und die haben Fußball gespielt vom Feinsten. Es ist hart gewesen, man ist aufeinander losgegangen, es hat gute Zweikämpfe gegeben, aber es ist fair ausgereiht worden. Sensationell. Sensationell. Und da hat der Schiedsrichter vieles richtig gemacht, wenn er das so hergebracht hat, dass es so weit ist, dass er vielleicht am Schluss kann sagen, keine gelbe Karte, keine verletzt, wunderbares Spiel, einfach nur Fußball.
Ja.
Und alle, die vom Fußballfeld weggehen, die reden über ein tolles Goal, über eine tolle Parade, über ein tolles Spiel. Und Schiedsrichter, wer war Schiedsrichter? Keiner.
Man sagt ja auch, das Beste für den Schiedsrichter ist nach dem Spiel, wenn man nicht über ihn zu diskutieren hat, oder? Stimmt das?
So kann ich es stehen lassen. Es gibt ja eine andere Aussage, der Schiedsrichter, wo man nicht bemerkt hat.
Mhm.
Das schickt oft dann eben nicht. Weil ich sage immer wieder, wenn es einen braucht, dann muss er im Grossformat erscheinen. Oder?
Mhm.
Und viele Schiedsrichter verpassen dann das Amis, oder? Dass sie sich dann dauernd verstecken, dass sie dauernd im Hintergrund sind. Oder? Und das ist auch nicht gut, weil du musst bei gewissen Situationen, wie bei der Colina, musst du vorher sein, da musst du, weißt, wenn das Fernsehbild kommt, muss der Schiedsrichter im Grossformat zeigen, weil jetzt kommt eine Botschaft, jetzt kommt eine Mitteilung, oder? Und die Botschaften, die sind ja oft nicht nur für den Spieler allein, oder? Eine Botschaft ist oft für die ganze Mannschaft, also inklusive Ersatzspieler, oder? Und die muss so klar sein, oder? Dass die einfach wissen, ey, bis dahin, aber nicht weiter. Da ist die Grenze, oder? Je klarer das kannst kommunizieren, umso eher hast du die Chance, dass dann eben auch fair gespielt wird, dass es ein gutes Spiel gibt.
Ja.
Aber dann musst du führen, dann musst du gross sein. Und dann kannst du sagen, okay, haben das begriffen all? Jawohl, und dann kannst du dich wieder zurückgehen.
Es gibt ja die Schiris, also man sagt von außen immer, es gibt die Schiris, die lange Leine haben im Spiel und solche, die relativ schnell mal nach ein paar Minuten gerne Karten ziehen. Vor allem nach dem ersten oder zweiten Foul. Welcher Typ bist du gewesen? Und zweite Frage, was haltest du von dieser von außen Betrachtung und stimmt das überhaupt? Oder ist das einfach nur eine falsche Wahrnehmung?
Ich glaube, es ist ja beides falsch. Also wenn du den bist, der das und das macht oder das und das macht, dann bist du in der Regel meistens auch wieder mal falsch. Oder weil das Problem ist, du musst spielen, das Spielcharakter. Du musst spielen, musst du können einschätzen, und zwar relativ schnell. Oder? Und wenn es halt ein Spiel ist, wo giftig ist, wo unfair geführt wird, wo schon am Anfang eine riesige Aggressivität da ist und so weiter, oder? Dann gibt es nicht irgendwie noch, ja, da gebe ich halt mal eine Ermahnung und nochmal eine Ermahnung und ja, die erste geile Karte kommt dann erst so nach 10 Minuten. Nein! Und dann gibt es halt vielleicht schon bei der ersten Aktion und wenn das nach 10 Sekunden ist, gibt es eine geile Karte. Fertig. Weil es ist immer am Limit gewesen, oder? Und weißt du, wenn es ein fair Spiel ist und es ist alles wunderbar, das gleiche Fall passiert vielleicht in der 90. Minute, aber es ist alles fair gewesen, man hat sich fast noch das Submal abgeputzt und. Dann kann man sagen, okay, also heute gebe ich sogar nur eine Mahnung, ich gebe dir mal eine geile Karte, dann kann ich auch grosszügig sein, oder? Aber das muss ich spüren und dementsprechend machen, oder? Ich bin sicher derjenige Schiedsrichter gewesen, der versucht hat, möglichst laufen zu lassen, aber wenn sie es nicht begriffen haben, und das kann am Anfang sein, habe ich kein Problem gehabt, auch eben, wie gesagt, in der ersten Minute schon eine geile Karte zu geben. Weil wenn sie nicht gibt in der ersten Minute, dann machst du noch eins, dann kommt das gleiche Ball bei der anderen Seite nach 4 Minuten und du sagst, ja, das kann ich es auch nicht geben, oder? Und dann fängst du vielleicht viel Sport an, du hast die Limite nicht richtig gegeben und am Ende vom Spiel hast du nachher 8 geile Karten, eine rote Karte, oder? Und alles ist unzufrieden. Und der andere, der in der ersten Minute gerade die geile Karte hat, der hat vielleicht nur die geile Karte gehabt. Und nach dem Spiel zufrieden. Oder? Wie dann am Anfang siehst, oder?
Ja.
So, nicht.
Es spielt die Grundhaltung vor, wie das Spiel sich entwickelt und was es wahrscheinlich auch geht. Ich glaube, ein Tischspiel ist etwas anderes als Champions League-Finale, oder? Auch für einen Schiedsrichter.
Ja. Aber auch nicht. Ich habe Tischspiele erlebt, wo man nur auf die Knöchel gegangen ist. Ich habe mal ein Spiel gehabt, Schaffhausen gegen irgendeine Mannschaft aus Belgien. Ja, das war ein Rollo.
Okay.
Die haben sich beide nur auf, die sind aufeinander losgegangen, wie wenn es um die Weltmeisterschaft geht, oder? Nein, die Weltmeisterschaft hat man nicht so gespielt. Da habe ich gesagt, da hat man noch Freundschaftsspiel gesagt. Freundschaftsspiel? Ja, nichts von Freundschaftsspiel, oder? Und wenn du da nicht voll durchziehst, dann irgendwann einmal verloren.
Ja.
Du kannst nicht vorher sagen, ja, es ist nur ein Testspiel oder es ist nur ein... Die schlimmsten Spiele sind oft die Spiele, wo es um nichts mehr geht. Wenn du am Ende der Meisterschaft ein Spiel hast, der 9. gegen den 10. Niemand kann mehr absteigen, niemand kann mehr gegen etwas. Das sind die schlimmsten Spiele.
Wieso?
Weil die Spiele, es geht um nichts mehr. Und dann sie sind nicht richtig eingestellt auf ein Spiel. Dann kommt irgendein Feldspiel, dann gibt es eine Retour. Und auf einmal wird das Spiel, oder der Schiedsrichter denkt auch, es geht ja um nichts, oder? Ja, okay, mach jetzt mal da nichts, und dort nicht, mach jetzt auch nichts, oder? Und auf einmal, paff, 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 gibt es so eine Dynamik, und auf einmal wird das ein riesiges Scheiss-Spiel, oder? Es geht ja um nichts mehr, oder?
Mhm.
Oder? Dann, wenn man eine rote Karte noch bekommt, scheißegal, die Meisterschaft ist ja dann fertig irgendwie, oder? Man denkt gar nicht an die nächste Meisterschaft. Darum habe ich habe immer lieber Spiel gehabt, wo es um etwas geht.
Ja.
Also um den Abstieg geht, und du weißt, weil da sind die Spieler viel konzentrierter, da wissen sie genau, wir dürfen nicht irgendetwas machen. Ja, und darum, das musst
du... Auf welches Spiel hast du dich vorher am meisten gefreut, bevor es abgepfiffen wurde? Wo es bekannt wurde, ist, dass du das tippen darfst, sollst, musst?
Ja, eigentlich das Spiel, das ich überhaupt nie erwartet hätte, dass ich überhaupt schon so weit geblieben. Das war 1997, das Halbfinale Manchester United gegen Dortmund.
Mhm.
Da haben wir noch das Aufgebot ist noch per Post gekommen.
Ja.
Für mich ist klar gewesen, also, international ist schon längst nicht abgeschlossen. Und da komme ich einen Brief über von der UEFA. Also, bin ich jetzt irgendwie in der U16 oder U17 oder U19
der wurde
von dir aufgeboten. Da dann den Brief aufgemacht, oder? Wow. Also, nein. Ich sagen, wow. Genial. Ich habe auch gewusst, wie gross das der Druck wird sein. Also, es war ein Jahr vor der Weltmeisterschaft, wo ich mich unbedingt qualifizieren wollte. 1998. Ich habe gewusst, wenn das Spiel in die Hose geht, dann ist deine Karriere auch wieder beendet. Aber dann gehst du nicht an die Weltmeisterschaft. Und ja, also auf das Spiel haben wir natürlich schon unglaublich gefreut. Oder? Und, aber auch natürlich auch irgendwo mit ein bisschen, ja.
Aufregung.
Da hat er an Dings gespielt oder bei Manchester United, der Galton. Oder? Da ist gerade wieder eine Spielberechtigung, nachdem dass er einen Kung-Fu-Tritt gehabt hat. Oder ja, genau, Nummer 7, oder? Perf, oder? Ja, dann ist der Galton, oder? Ja, und dann, in dem Spiel hat er ja Dortmund 1-0 gewonnen. Und dann hat er 1-0 geschossen, oder? Ein 18-Jähriger. Und ich habe gerade drei Goal von Manchester United irgendwie müssen annullieren, oder ein Ballspiel oder ein Offset, was, oder? Und ja, ist einiges gelaufen, oder? Ist einiges gelaufen in dem Spiel, und trotzdem ist es super über die Bühne gegangen, oder? Mhm. Und, ja, aber es ist das Spiel, wenn du mich gefragt hast.
Wie ist das denn, wenn man auf so Spieler wie den Cantona trifft, oder wenn man dem als Schiedsrichter übersteht? Du hast ja gesagt, das ist ja dann schon auch eine Persönlichkeit gsi, wo man auch als Schiedsrichter so ein bisschen klar kennt hat, ist das schwierig gsi, dann ihm gegenüber, also ich weiß nicht, ob du ihm hast, muss er gerne Karten und Mann oder so, aber so grundsätzlich mit so Spielern auf dem Feld, ist das etwas Besonderes gsi?
Nein, wir haben eigentlich gemerkt, dass eben gerade die grossen Spieler, die grossen Stars, dass das eigentlich auch eben auch richtige Stars sind, eher im Leben, oder? Dass mit denen eigentlich viel einfacher war, umzugehen, wenn du mit so möchten gern Profis, so 19-Jährigen, 20-Jährigen, die irgendwo das erste Mal in der Nationalliga oder in der Super League spielt oder, und schon das Gefühl hat, Weltfußball, eben die Welt schon erlebt. Oder? Also es war viel schwieriger mit denen, wenn du mit der grossen Stadt, weil die grossen Stadt, die haben Fußball gespielt. Die sind da und haben ihren Job gemacht. Und der Schiedsrichter ist einfach, ja, der gehört auch dazu. Aber wir akzeptieren das, wenn der Schiedsrichter sagt, es geht da durch. Und das habe ich dann relativ schnell auch gemerkt, oder? Und das ist auch immer etwas Tolles hier, oder? Und ich habe immer gesagt, eben, all die, die es nicht so gemacht haben, oder? Die, die immer das Gefühl haben, der Schiedsrichter ist schuld an allen, ja, nehmen meistens auch nicht die ganz grossen Fußballer, oder? Das sind dann eben nicht die grossen Stars, oder? Die grossen Stars, die brauchen das nicht. Und die wissen auch, aha, das ist ein Schiedsrichter, der ist jetzt auch in der obersten Liga angekommen, also der kann da auch irgendetwas, oder? Schon schwer er nicht da. Also in der Champions League pfeift nicht irgendeiner, wo keine Ahnung hat.
Ja,
also, ja. Das wissen die, oder? Und die merken das auch relativ schnell natürlich mit deinen Entscheidungen, die du triffst. Das ist auch etwas wichtig, dass natürlich deine Entscheidungen korrekt sind, dass sie gut sind. Merken die natürlich auch, die schauen da natürlich auch, oder? Seht ihr das Feldspiel? Seht ihr, dass es vielleicht auch kein Feldspiel war? Und wenn natürlich das nicht so ist, oder? Wenn es merkt, um Scheiße, Feldspiel sind, hat nicht gesehen. Es ist noch ein Feldspiel, das sind wir noch nicht gesehen. Von jedem Verein. Oder dann gibt es natürlich auch Unsicherheit. Aber wenn die sehen, Feldspiel, jawohl, richtig entschieden, richtige Tonlage vielleicht auch noch, Ermahnung, nicht Ermahnung, was auch immer. Aha, der kann das, jawohl, oder. Ja, dann müssen die nach 5 Minuten, 10 Minuten. Mhm.
So läuft es und sonst kommt
die genau.
Ja. Es wird ja auch, also relativ selten, aber wenn es dann passiert, schon auch immer wieder diskutiert, zwar so das Fair Play. Also wenn jetzt jemand ein Spieler wird gefoult oder scheint es gefoult zu werden und nachher sagt er, du, es war kein Foul gewesen, es geht zum Schiri, es war kein Foul gewesen, es war meine Schuld gewesen oder ich bin im Absatz gestanden. Hat es ja 1, 2, 3 so berühmte Situationen jetzt die letzten 15, 20 Jahre gegeben. Passiert das häufiger aus deiner Sicht? Oder ist das dann, steht dann so viel auf dem Spiel, dass dann für die Spieler, für die Mannschaft, für die Vereine, dass das gar nicht möglich ist in dem Moment?
Ja, das ist vielleicht da, aus allem ein bisschen etwas, ja, vielleicht auch, was es geht, um den Druck da ist, es geht aber vielleicht auch um die Erziehung, oder? Ist gar nicht so geworden in diesen Bereichen, oder? Und ich muss sagen, ich habe in meiner Karriere eigentlich einige Spieler gehabt, wo verärgert sind, die genau das gemacht haben.
Kannst du Namen nennen?
Ja, natürlich. Da Dominik Herrn, Tony Adam, Paolo Maldini. Früher war ich noch gehabt. Es sind sicher noch mehr. Also, all die, die ich nicht genannt habe, sorry, oder auch Gerber von Thun, ist so einer gewesen. Es sind viele faire Spieler gehabt. Oder, nein, für all die, die ich nicht genannt habe, es hat noch mehr von denen gegeben, oder? Und, ja, ja, es hat die Situationen zum Teil gegeben, oder? Für mich immer noch zu wenig, oder? Weil man mal hergestanden ist, ich habe den nicht berührt, oder? Ja, ich habe ihn jetzt als Letzter berührt, es eigentlich Eckball gegeben. Ja, das erlebt man natürlich nicht so, schon sagen, oder? Mal, ja, jetzt geht es immer noch, oder?
Ja.
Massimo Ceccheroni von Basel ist sicher auch so einer gewesen. Also nein, es sind einige.
Ja. Gegen den Schluss würde ich gerne noch auf deine Zeit als Experte ein bisschen sprechen. Du bist ja jetzt bei Blue Schiedsrichter-Experte, schaust jetzt speziell auf den Schiedsrichter. Ist das von außen jetzt einfacher als ehemaliger Schiedsrichter zu sagen, wo jetzt kann ich mich blöd gesagt zurücklehnen und ich schaue dem jetzt mal auf den Finger? Oder ist es eher schwieriger, weil du einfach sagst, ja, ich sehe jetzt, bin jetzt nicht auf dem Feld, sondern ich sehe jetzt nur Bilder und du hast ja vorher schon gesagt, so Fernsehbilder sind nicht immer das, was auf dem Feld passiert.
Ja, versuche ich immer versuchen, wenn es möglich ist, den Schiedsrichter irgendwo versuchen zu schützen, indem ich sage, warum das passiert ist, warum das der Fehler passiert ist, vielleicht auch. Das Problem ist ja, das ist ja auch eine Problematik natürlich von einem Experten, dass du immer meistens nur eingesetzt wirst für Fehlentscheidungen. Weil leider, natürlich auch gerne mal einen gut gemacht hat, versuche das auch immer wieder, wenn es dann mal kommt, so, dass ich sage, zum Beispiel, wegen dem Vorteil hat es das Goal gegeben oder man hat da eine super Partie gemacht und wegen dem ist es so ein super Spiel geworden. Also das versuche ich natürlich schon auch. Denn dann ist es meistens, du musst wegen Fehler oder mit Fehlentscheidungen irgendetwas sagen. Ja, und das ist natürlich immer schwierig, oder? Also wenn jetzt zum Beispiel, dass du jetzt gestern eben da ist Manchester City gegen Leipzig, oh, ja, da fehlen mir natürlich dann schon irgendwo die Argumente, oder? Da irgendein positives zu finden, oder? Also, wenn beide nichts mehr sehen, oder? Ja.
Dann ist es schwierig. Dann wird es einfach nicht schwierig.
Also, willst du schon positiv sagen?
Ja, also, ja, schwierig. Einfach sagen, ja gut, das ist, wie du am Anfang gesagt hast, das ist jetzt passiert, du kannst nicht ändern und weiter geht's, oder? Also, so in dem Sinn. Ja. Wie war das damals gewesen, wo du hast ja mit mir zusammengearbeitet als Experte mit dem Jürgen Klopp, mit dem Oliver Kahn, glaube ich, auch mal, wenn ich mich recht erinnere. Wie ist das mit so ehemaligen Spielern, jetzigen Trainer, jetzigen Schöpfer von grossen Vereinen, damals in dieser Situation, ist das einfach gewesen, ist das lustig gewesen, spannend gewesen, da hat es auch manchmal Situationen, wo du denkst, hey Kollege, du hast gar keine Ahnung vom Ganzen und ich müsste jetzt eigentlich mal nochmal Fußball erklären.
Nein, gut. Ja, als erstes mal, die können natürlich Fußball, die wissen, was der Fußball ist, aber die haben zum Teil nicht, die wissen nicht, was der Schiedsrichter ist. Und das sind natürlich zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Ansichten oft, oder? Und das ist ja genau das Spannende gewesen, eigentlich mit beiden, dass die eigentlich den Fußball noch eigentlich näher gebracht haben und du ihnen aber auch die Schiedsrichter regeln zum Teil, oder was da läuft, oder wie sie ja die Regeln zum Teil gar nicht kennen, bis sie weit gehen kennen. Oder dass du das ihnen näher gebracht hast. Und das ist eigentlich so immer ein schönes, oft ist es auch ein Ping-Pong-Spiel gewesen, oder? Und das ist ja auch spannend, oder? Dass ja der eine hat ja die Ansicht und der andere hat die Ansicht und das kann man dann miteinander anschauen und diskutieren, oder? Und weißt, ich glaube, wir haben beide Seiten haben voneinander profitiert. Also der Jürgen Klopp von der Schiedsrichterei, von der Sichtweise auch, oder? Und ich natürlich auch von seinem Taktikverständnis, von seinen Skills, wie er hat, wo er mit den Leuten arbeitet, mit Spielern arbeitet. Also das ist immer eigentlich etwas gewesen, wo wir heute noch haben. Wir diskutieren heute viel über so Sachen. Und ja, es ist immer etwas, wo einander befruchtet. Oder? Mhm. Und eben, dass man eben nicht immer nicht weiss hat, dass man es anders anschaut. Oder? Und es ist ja oft so, dass man dann, wenn man vorne vom anderen geht, wo man dann auf einmal das Verständnis auch hat, ja, okay, wenn ich das so sehe, ja, dann muss ich schon sagen, ja, er ist eigentlich recht, oder?
Mhm.
Und ja.
Ja, und das gibt sicher heute auch gut, immer gute Diskussionen oder eine gute Runde zumindest mit dieser Gästin auf Blue. Gibt es da jemanden, wo du sagst, hey, mit dem Ex-Spieler, rede ich am liebsten über gewisse Szenen oder sind alle gleich kompetent, nett, freundlich?
Nein, eigentlich schon, sind natürlich alle kompetent und wusste es nicht, weiß man es ja. Aber wo ich einen guten Draht habe, ist sicher mit Überszenen diskutieren, was ich oft mache, ist mit dem Laden Petage.
Mhm.
Und das ist schon so, oder? Da tue ich schon oft mit ihm auch Szenen diskutieren, ja. Das mache ich gern. Aber generell natürlich auch mit dem Marcel Reif natürlich generell über Fußball, auch über Geschichte. Beide natürlich eine unglaublich alte, lange Geschichte mit vielen Spielen aus der Vergangenheit. Ich natürlich auch mit meinen Spielen aus der Vergangenheit, mit vielen Kontakten mit diesen Spielern. Und das gibt natürlich dann immer unglaublich gute, schöne Gespräche und auch schöne Storys. Und ja, das ist immer gut. Oder? Und ich glaube, man muss eben auch immer wieder aufpassen, die Geschichte im Fußball, dass man die nicht vergisst, dass die eben das ein wichtiger Teil ist von unserer Gegenwart. Oder? Weil der Fußball entwickelt sich aus irgendetwas. Und wenn du Spiele hast, die hat auch immer, das hat immer wieder einen Bezug irgendwie mit der Geschichte, oder? Mhm. Mit der Charakteren, mit den Leuten, mit den Kulturen, oder?
Mhm.
Und gerade auch ein Marcel Reif, der in all diesen Ländern war, ist natürlich unglaublich.
Wow. Danke dir viel, viel mal, Urs, dass du dir Zeit hast. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe mich gefreut, dich persönlich und beruflich kennenzulernen, ein bisschen durch deine Karriere durchzugehen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Spass heute Abend. Und hoffentlich nicht so viel kritisch schlechte Szenen, die du bewerten musst, als Jury-Experte.
Das hoffe ich auch. Aber ganz herzlichen Dank dir auch mir genommen. Und weiterhin viel Spass und Erfolg.
Ja, danke schön.
Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Die Ereignisse der letzten Zeit haben es noch einmal überdeutlich gezeigt. Es braucht nicht viel, um unsere Demokratie in ziemliche Schieflage und große Gefahr zu bringen. Schützen können wir sie nur gemeinsam und nur, wenn wir unsere Stimme erheben. Und deshalb bitten wir dich, werde Teil unserer Kampagne für die Demokratie und schick uns deine Stimme. Wir bitten dich dafür um ein kurzes Audio- oder Videostatement von maximal 40 Sekunden, in dem du den Hörerinnen und Hörern in unseren Podcasts und auf unseren Social-Media-Kanälen erklärst, warum sie wählen gehen sollten, warum es sich lohnt, die Demokratie zu verteidigen. Schick dein Audio oder Video bitte an info@podcastbu.de. Wir freuen uns auf deinen Beitrag und danken dir für deine Unterstützung heute und am 23. Februar.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst, denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.